Ich war am Wochenende im Theater und ich kam raus und kam zurück zu Menschen, die ich kenne und die fragten, und wie war's? Und ich meinte so, alle tot. Das war meine Kurzzusammenfassung. Stimmt nicht ganz, aber ich habe mir Elektra in der Schotte angeguckt. Und eine, die das in der Regie unter ihren Fingern hatte, zusammen mit Uta Wanitschke, ist Juliane Kolata. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Es ist schon ein bisschen auch mit Tod und mit Gewalt und mit Wut und mit Aggression und mit viel Gefühl. Ein Stück, was schon sehr, sehr alt ist. Eine Tragödie des griechischen Dichters Sophokles. 400 vor Christus. Ich musste nachgucken, ich gebe es zu.
Ich auch.
Ihr habt euch da an was ganz Altes rangewagt. Vielleicht, bevor wir ins Detail gehen, kurz, worum geht's in dem Stück?
Vielleicht muss man dazu kurz die Vorgeschichte erzählen, weil das Stück ja genau quasi in der Folge einer großen griechischen Mythologie stattfindet. Es ist so, wir befinden uns im Hause Agamemnon. Den kennt man vielleicht, das ist der große griechische Heerführer, der nach Troja aufgebrochen ist mit anderen griechischen Heerführern, um da Krieg zu machen. Genau, und es geht um seine Kinder, vornehmlich um Elektra. Und der Agamemnon kommt nach dem Trojanischen Krieg nach Hause und wird von seiner Frau und dem neuen Mann dieser Frau, der heißt Aegisth, umgebracht. Und das ist also das Urproblem dieses Stückes, der Vater, der also von der eigenen Mutter umgebracht worden ist. Und der Aegisth, der neue Mann der Mutter, installiert da jetzt eine Tyrannenherrschaft, eine Willkürherrschaft in diesem Land. Und die Elektra, die Protagonistin des Stückes, wartet da jetzt 15 Jahre auf die Rückkehr ihres Bruders Orest. Den hat sie vor vielen Jahren quasi in dem Moment, in dem der Vater umgebracht wird, auch weggeschafft aus dem Land, weil der ja der rechtmäßige Thronfolger wäre. Und sie wartet jetzt also seit 15 Jahren auf die Rückkehr dieses Orests, ihres Bruders, der den Mord am Vater rächen soll. Also da setzt das Stück bei uns ein. Und außerdem haben wir noch die Figur der Schwester, die also auch mit in diesem Haus noch lebt, die Chrysothemis, die wartet irgendwie auch, aber nährt die Rache nicht so. Also die Elektra ist da wirklich wie in so einer Warteschleife und sinnt auf Rache. Und dann setzt dieses Stück am Tag des Festes der Wahrheit an. Und da kommt der Orest zurück und tut das, was sie sich gewünscht hat. Und dann gibt es aber für die Elektra kein Halten mehr. Also die, nachdem der Aegisth ermordet ist, spürt sie, dass es keine Befriedigung in ihr gibt, ne? Und dann kriegt sie so einen Blutrausch und sagt, jetzt müssen alle sterben, die dieser Diktatur gedient haben und alle, die in irgendeiner Form an der Ermordung des Vaters teilhatten.
Ich brauche nochmal eine kurze Einordnung. Dieses Stück quasi nach Sophokles ist ja eine Version dieser Geschichte.
Ja,
es gibt irgendwie noch mehrere.
Es gibt unheimlich viele Versionen, genau. Ja. Und wir haben uns auch so eine Übersetzung ja wie immer genommen von Krumme und aber auch das haben wir nicht blank gespielt, sondern wir haben das bespickt mit anderen Motiven, die also in anderen Stücken vorkamen. Zum Beispiel dieses große Fest der Wahrheit, was bei uns eine zentrale Rolle spielt. Das gibt es in der Übersetzung des Krummes gar nicht. Die hatten wir bei einem Ungarn gefunden, der einen Film draus gemacht hat, aber in den 80er Jahren schon. Und diese politische Dimension fanden wir aber interessant, dass es eben nicht nur um persönliche Rache geht, ne, sondern eben auch um die Figur des Orests, der kommt, um ganz klar nicht Rache zu üben, sondern das Volk vom Tyrannen zu befreien.
Da müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, dieses Fest der Wahrheit wirkt so ein bisschen skurril, ne?
Ja.
Weil der neue König wird uns so schon, wie du schon sagst, als Tyrann dargestellt. Und dann gibt es ein Fest, wo man die Wahrheit sagen darf, ohne dass einem was passiert.
Genau, das hat er eben als Trick sozusagen installiert, ne? Einmal im Jahr darf jeder sagen, was er denkt, was er fühlt, ohne dass er bestraft wird. Aber das ist natürlich immer die Wahrheit des Königs, ne? Die Wahrheit, die er hören will. Genau. Und diese politische Dimension fanden wir natürlich auch spannend, ne? Und das ist eben, damit haben wir eben verschiedene Figuren, die mit dem Mord am Vater unterschiedlich umgehen, ne? Einmal die Elektra, die sich so von der Rache so nährt. Dann die Schwester Chrysothemis, die sagt, ich muss mich den jetzigen Machthabern unterordnen. Ich guck weg, ich entscheide mich dafür, nichts zu tun. Ich will gar nichts, sagt sie ein paar Mal. Und dann der Orest, der eben gar nicht aus persönlichen Motiven das macht, sondern der so seine Verantwortung spürt und sagt, ich will das Volk vom Tyrannen befreien. Genau, das finde ich ganz spannend. Und die Mutter, das finde ich auch noch sehr interessant, die ja quasi diesen Mord am Vater begangen hat, aber die eben auch sagt, dieser Mord war gerechtfertigt, weil der Agamemnon hat, das muss man vielleicht auch noch sagen, die Iphigenie, die vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ist, das ist die vierte das vierte Kind im Bunde, die hat er geopfert, um da Wind zu bekommen, um nach Troja zu fahren. Griechische Mythologie halt, ne? Genau, aber die sagt eben auch ganz klar, das war ja nicht Rachsucht, der Mord am Vater, sondern ich hatte auch ein Motiv, nämlich der Tod an meiner Erstgeborenen. So, also das war uns irgendwie wichtig, dass wir so diese unterschiedlichen Perspektiven irgendwie zeigen und dass jede Figur irgendwie auch glaubhaft ist in ihren Motiven. So, man kann jede Figur auch, finde ich, zumindest ein Stück nachvollziehen, so in ihren Motiven.
Das wäre eh die Frage, wie ihr das hinkriegt, das quasi so zu übersetzen, auch in den Köpfen der SchauspielerInnen, dass die das fühlen können, weil das ist ja so, die Szenerie, wie sie da ist, ist ja irgendwie aus einer anderen Zeit, ne? Aus einem so, ne? Aber man braucht ja irgendwie eine Verbindung zu sich selber oder zu jetzt, dass man das fühlen kann in dem Fall.
Da es aber bei diesen griechischen Tragödien, der immer um die großen Gefühle geht, kann man das super anbinden. Also Wut und Hass und Trauer und auch Rache, finde ich, kann ich persönlich auch gut nachvollziehen. Aber auch die Sehnsucht nach dem Vater oder die Liebe zu dem Vater, die da ja auch immer mitschwingt irgendwie. Also da geht man eben wirklich auf die Gefühlsebene sozusagen und forscht im Leben der Jugendlichen nach Momenten, die vielleicht ähnlich sein könnten. Ne? Das können sie eigentlich sehr gut anbinden. Also das ging gut.
Ich habe mir das Stück ja angeguckt und hatte so das Gefühl, von Sekunde 0 bis zum Ende war das so auf einem Energielevel oben. Ah. Also war so on die ganze Zeit. Also gerade Elektra war ja eigentlich, die hatte ja nie Entspannung oder so. Ne? Die war einfach die ganze Zeit irgendwie, also die war wirklich auch sehr stark.
Ja, so finde ich auch. Krass, das irgendwie wirklich stark.
Und dann fragte ich mich, ich war so hinterher so geschafft irgendwie und dachte, braucht es manchmal nicht auch so nochmal ruhigere Momente, also so eine Dynamik, oder steckt das auch in diesen griechischen Mythologiegeschichten so drinne, dass das, oder ist das so eine Verdichtung auch der Storys?
Ich denke dass es eine Verdichtung ist. Ich weiß jetzt nicht, wie sie am Samstag gespielt haben, weil ich nicht dabei war. Manchmal, also es gab, bei der B-Premiere war es so, dass es eben sehr viele Momente der Entspannung gab und wir schon dachten, das wird jetzt ein bisschen zäh irgendwie. Okay. Also das hat manchmal auch was mit den Darstellern zu tun. Wenn du jetzt sagst, das war sehr energiegeladen, hat das oft was mit den Darstellern und Darstellerinnen zu tun. Wir starten mit der Elektra ja eigentlich in diesem Beutel, in diesem Refugium, in dem sie sich befindet. Und da war eigentlich die Idee schon, dass es sehr, sehr langsam anfängt. Ne? Das weiß ich eben jetzt nicht, wie es am Samstag gewirkt hat. Aber es war schon eigentlich die Idee, dass man nicht gleich von Anfang an diese Rachegöttin zeigt, im übertragenen Sinne, ne? Sondern jemand, der ganz verletzt ist und ganz und traurig darüber, dass der Vater gestorben ist. Und das schon seit 15 Jahren. Ne? Also eigentlich war das schon die Idee, dass man so ein bisschen eine Entwicklung zeigt.
Doch, das stimmt schon. Ja, sie hängt ja sehr lange, also das muss man vielleicht sagen. Ne?
Ach, das kann man schon sagen,
in so einem, also man sieht sie nicht, aber sie ist irgendwie da und man hört nur die Stimme, aber in der Stimme schwingt quasi schon mit, was da noch kommen vielleicht hatte ich deswegen so das Gefühl, es ist die ganze Zeit schon da.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist, unsere Strategie ist natürlich auch immer erstmal, jetzt so gerade so am Anfang, wenn so ein Stück rauskommt, zu pushen. Das haben wir ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ne? Dass man einfach erstmal auf so ein Energielevel kommt und was hinstellt. Und wenn das jetzt aber noch ein bisschen läuft, dann werden sie sich vielleicht auch nochmal so Momente nehmen, wo sie ein bisschen sich zurücknehmen vielleicht. Da haben wir aber auch in den letzten Probenwochen dann schon noch sehr dran gearbeitet, sie wieder so ein bisschen zurückzunehmen, ne? Dass man eben auch mal als Zuschauer durchatmen kann und das so Revue passieren lassen kann, was da so passiert ist.
Wir müssen über diesen Chor sprechen, wenn man das überhaupt Chor nennt. Also bei vielen Stücken von euch ist mir aufgefallen, gibt es so Gruppen, also eine Menge von Menschen, die Dinge tun, die so die Handlung nochmal komplettieren oder beschreiben oder wie auch immer, die irgendwie so eine große Wirkung auch haben, wenn man so im Publikum sitzt. Und das war hier auch der Fall. Also ich fand großartig, was die gemacht haben. Und habe ich dann hinterher, ich bin raus und dann standen irgendwie noch zwei Leute mit an den Fahrrädern und dann sagte der eine zu dem anderen, naja, dieser Chor, das ist ja, spielt ja auch eine Rolle in diesen alten Stücken. Das hat ja früher schon eine Funktion gehabt.
Genau,
ne? Das heißt, das habt ihr auch genutzt.
Genau, also das war auch im Originalstück so, dass es da war, es aber am Anfang der Chor der Mädchen hieß der also immer kommentiert und der Elektra also Partner ist. Und wir haben lange überlegt, was soll der Chor der Mädchen sein, was soll das bei uns heutzutage sein, ne? Sind das Freundinnen, das wäre schade für die Figur, die soll ja alleine wirken. Ne? Und dann haben wir uns gedacht, ich weiß nicht, ob sich das erzählt hat für dich, dass es eben der Vater ist, der imaginäre Vater, ne? Mit dem sie, also spricht, haben eben Texte umgeschrieben, dass sie sich also immer, wenn sie so einsam ist, in so ein Zwiegespräch mit dem Vater Vater flüchtet. Das war so die Idee. Und genau, diese Sprechchöre gibt es aber in der griechischen Mythologie oder gibt es überhaupt in diesen großen griechischen Tragödien immer. Die sind also sowohl dieser Vater als auch mal so ein Kommentator, ne, der dann einfach nochmal die Situation so zusammenfasst. Da gibt es diese Standbilder, 4 Standbilder gibt es, glaube ich, innerhalb des Stückes. Da kommentieren sie eigentlich nur. Und dann haben wir ja auch noch so ein paar bewegte Bilder noch so gefunden, ne? Auch so, weil wir uns dachten, wie kann der Vater sie noch tragen oder wie kann man noch mehr dieses sich in die Fantasie flüchten zeigen, ne? Auch körperlich so. Genau. Und in der zweiten Hälfte sind sie ja dann ganz klar Volk, ne?
Bei dem Fest.
Wechseln dann nochmal die Rolle, genau.
Ja, auf jeden Fall, das macht unheimlich viel, ja, ne? In so einem Bühnenbild, was ja an sich eher nüchtern ist,
total,
aber trotzdem beeindruckend mit Licht und sowas. Das hat quasi wieder Kukuruch gemacht.
Ja, das hat wieder die tolle Kukuruch gemacht. Mhm. Auch die Kostüme hat sie gemacht und diese Bühne, die ist ja einfach, die haben wir zusammen so entwickelt, ne? Sind erst im Gespräch mit ihr auf diesen Sack gekommen, der da irgendwie hängen soll, und dann hat sich das im Grunde so ein bisschen ergeben, ne? Dass man dann wie so ein Säulengang hat, in dem auch so ein bisschen was passieren kann, in dem man das Haus sieht. Und wir brauchen natürlich aber bei 30 Leuten im Chor Platz auf der Bühne, da können wir halt nichts mehr hinstellen.
Mhm,
genau, und deswegen war die Entscheidung relativ klar, dass man hinten was macht, dass wir viel mit Licht arbeiten. Benny Bringmann hat das tolle Licht gemacht. Ich finde das auch immer wieder beeindruckend, wie er das so zaubert, ne? Weil da nochmal eine ganz andere Stimmung entsteht. Und das unterstützt ja auch die Darsteller und Darstellerinnen total.
Auf jeden Fall, also das Licht und was man quasi sieht, erstmal ohne die Leute macht Stimmung, und auch die Musik, das ist mir aufgefallen, dass die Musik, die quasi kam, auf jeden Fall nochmal die Stimmung unterstrichen hat, und ich fragte mich so, also sind das Lieder, die ihr aussucht oder auch Eigenkomposition oder wie?
Kommt drauf an immer. Es gibt auch Stücke, wo wirklich komponiert wird. Mhm. Das ist aber seltener der Fall. Bei uns war es jetzt so, dass wir einfach gesucht haben. Dass wir gesucht haben, kannten ja die Situation und dann ausprobiert haben, was passt. Und jetzt in dem Fall sind es wirklich nur so Motive von Songs, die wir dann geloopt haben, um also diese, ich weiß gar nicht, ob man das gehört hat, aber ich hoffe nicht, aber ne, diese Motive, die sich loopen, um das, dieses in der Warteschleife von der Elektra nochmal so zu unterstreichen, ne? Immer wieder das gleiche Motiv.
Mhm.
Genau, aber so, wir sind so auf Streicher gegangen, ne? Und das war so, und die Partymusik haben wir lange überlegt, was wir da machen, hatten auch ganz verrücktes Zeug und haben dann aber gedacht, wir nehmen, das von Woodkid ist das, glaube ich, was wir da genommen haben, genau.
Mhm.
Das ist, finde ich, auch cool und ist irgendwie fetzig.
Mhm.
Genau, ja, das ist, finde ich, aber auch immer ein schöner Prozess, wenn man nochmal so zusammen überlegt, was könnte das jetzt unterstützen, ne? Oder ja, was braucht es dafür für den Moment?
Wenn du jetzt sagst, wir haben überlegt und wir haben uns dann dafür entschieden und so, wer ist da gemeint? Also du bist quasi zusammen mit Uta Wanitschke, Regie.
Ja.
Und trotzdem bindet ihr ja, so habe ich zumindest den Eindruck, die Jugendlichen auch relativ viel ein, damit das irgendwie auch bei ihnen andocken kann. Aber was sind, also wenn du jetzt denkst, okay, ich mache jetzt hier ein neues Stück, vielleicht mit der Uta zusammen, was denkst du, was ist dann deine Aufgabe?
In der Arbeit.
Genau. Vielleicht auch im Vergleich zu einem Erwachsenentheater, weißt du? Also so Regie.
Also erstmal ist es eine klassische Regieaufgabe, sich zu überlegen, wo wollen wir hin damit, ne? Also das, glaube ich, muss man sich schon als Regisseur oder Regisseurin in einem nicht professionellen Bereich fragen, was wollen wir erzählen damit, ne? Wen wollen wir mit dabei haben, wie soll die Figur ungefähr angelegt sein, aber dann sind wir natürlich immer auf die Impulse der Jugendlichen angewiesen. Wir können ja nicht verlangen, spiel das und das, deshalb das Repertoire gibt es ja manchmal gar nicht in demjenigen angelegt, aber wir gucken eben, was dann entsteht. Und gerade bei so einer großen Sache arbeiten wir aber ziemlich lange daran, schon auch an einen Punkt zu kommen, wo wir sagen, das ist genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Also gerade die Arbeit mit den Figuren war schon auch recht langwierig, ne? Da haben wir die Szenen sehr, sehr oft gemacht und nochmal anders probiert, damit es dann irgendwie stimmig ist. Und wenn du jetzt nach Musik fragst, da ist es schon so, dass wir eher gucken und dass wir eben das Gesamtbild im Kopf haben. Das ist ja immer so unsere Aufgabe, ne? Und die Darsteller und Darstellerinnen sagen erst in den Endproben, Mensch, jetzt haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, was ihr meintet oder warum ihr in dem und dem Moment gesagt habt, jetzt müsste das aber anders werden. Also das ist, glaube ich, so die Aufgabe des Regisseurs und der Regisseurin, drauf zu gucken.
Mhm.
Ne? Und da irgendwie alles im Blick zu haben und dann was zusammen zu montieren, was auch irgendwie stimmig ist. Genau. Und gerade beim Chor haben wir all diese ganzen Bewegungssachen, haben die Jugendlichen entwickelt. Also das Sachen, die immer, dann machen wir das in kleinen Gruppen. Also auch diese Choreos haben sie in kleinen Gruppen entwickelt und dann setzen wir die so zusammen. Und dann funktioniert das in den besten Fällen.
Ja. Ach, ist ja interessant, weil gerade diese Bewegungs-, ja. Du machst es auch gerade, ja, ich mach's auch, es sieht halt keiner. Also ja. Sie spielen mit den Armen und die sind halt ohne Kleidung und ja. Dann sieht man von außen so...
So Bilder, die einfach so entstehen, die, oder ja, so Formen.
Genau. Das stelle ich mir ja total schwierig vor, aus der Innenperspektive sich was vorzustellen, weil das sieht man ja erst von außen quasi, wie das dann wirkt, wenn das alle zusammen machen.
Das stimmt. Es gibt aber jemanden, einen tollen Mann, ich hatte das im Netz irgendwann gefunden, der sowas macht, so eine Choreografie, ganz beeindruckend. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, das müssen wir, und mir hat das noch jemand erzählt bei den Theatertagen, und dann habe ich gesagt, Mensch, das müssen wir irgendwie einbauen. Und dann konnten Uta und ich zumindest so zeigen, was möglich wäre. Und dann sind sie ja, das sind ja Leute, die schon lange Theater machen und die können sich das dann schon auch, wenn man denen so einen Impuls gibt, dann arbeiten die da ganz super dran. Und die Entwirkung entfaltet sich dann aber halt erst, ne, wenn das 30 Leute auf einmal machen, ja. Wenn dann so ein Impuls durchgegeben wird. Also das haben wir ziemlich schnell entwickelt. Schon letztes Jahr in Strausberg ist diese Choreo entstanden und die haben wir aber immer wieder geprobt, weil das halt, ne, wenn da einer einen Fehler macht, funktioniert es halt nicht mehr so gut. Ist auch kein Problem, aber genau. Das haben sie aber wirklich selber gemacht und auch die anderen Tänze.
Wie lange habt ihr da dran jetzt geprobt?
Ziemlich genau ein Jahr.
Ein Jahr.
Genau, also schon eine Stange. Wir mit dem Chor haben wir jede Woche einmal geprobt. Das chorische Sprechen muss ja auch erstmal geübt sein. Zumal sie bei uns am Anfang gar nicht zusammenstehen, sondern ja so verteilt liegen. Und das ist gar nicht so einfach. Und man merkt aber irgendwann, wirklich so nach einem halben Jahr, haben sie dieses Gefühl füreinander. Und dann muss man nicht mal mehr festlegen, der und der atmet an, um den Impuls zu geben, sondern sie machen das aus sich heraus. Also das ist sehr beeindruckend. Aber so eine Chorarbeit braucht eben einfach auch die Zeit. So.
In dem Chor war eine Schauspielerin, die im Rollstuhl saß.
Ja,
das stimmt. Ich habe kurz überlegt, ob das jetzt eine Frage wäre das oder nicht, aber ich dachte schon, oder zumindest, ob das einen Unterschied macht in der Herangehensweise.
Ja, gar nicht. Das war wirklich toll. Ja. Also ich fand das auch, wir haben das noch nie so gehabt. Das ist eine Darstellerin, die auch bei der Antigone, die wir 2014 schon gemacht haben, mitgespielt hat. Da konnte sie noch laufen. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist es eben so und ich würde aber gerne spielen. Das heißt aber, sie hatte die Chorerfahrung schon. Und wir haben immer zu ihr gesagt, das ist so beeindruckend, wie du das, was wir quasi wollen, für dich übersetzt. Also wir haben da im Grunde nichts daran gemacht. Sie hat das alles sich selbst überlegt, wie sie da, ne, was sie tun kann in den Momenten, ne, in denen die anderen das und das machen. Ne? Wir haben das so oft besprochen, dachte, das ist so toll, dass man das gar nicht sieht. Also für mich ist sie ein ganz normaler Teil dieses Chors und ich finde, es funktioniert wirklich toll. Also ich war da aber auch beeindruckt und überrascht, weil wir das so noch nicht hatten.
Am 10. Mai war Premiere, quasi vorletztes Wochenende. Wie sind denn die Reaktionen gewesen? Also meistens sind sie ja tatsächlich sehr positiv, weil die Stücke einfach gut sind.
Ja. Doch, bis jetzt waren sie alle relativ positiv gestimmt. Das ist also so, ich weiß gar nicht, wie es jetzt letztes Wochenende war. Letztes Wochenende, da hast du es ja gesehen, ne? Da gab es also die zweite Besetzung. Wir haben die Mutter und auch die Schwester zweifach besetzt. Ah. Es gibt gar keine A- und B-Version, sondern wir haben das einfach mit jeweils zwei Leuten immer geprobt, weil wir ja unendlich viele Leute haben. Und so eine intensive Arbeit ist ja auch schön für viele, ne? Und da haben wir das also bei den Rollen, bei denen das ging, wo das überschaubar war, haben wir sie doppelt besetzt. Und da da weiß ich jetzt eben nicht, wie die so drauf waren, aber ich nehme an, sie haben das trotzdem toll gemacht.
Ja, ja. Das ist ja spannend. Ich glaube, jede Aufführung ist ja wahrscheinlich eh schon anders, ja. Weil einfach die Umstände andere Tage sind, aber nochmal mit anderen Leuten.
Genau, und für die Tiade, die spielt die Elektra, die sagt auch, wenn sie dann mit anderen spielt, muss sie natürlich auch manche Sachen anders machen, aber das macht sie super. Und es gibt sogar eine Szene, du hast jetzt wahrscheinlich die Mutter gesehen, die oben auf dem Turm saß. Es gab eine Szene mit der Elektra und der Mutter oben auf dem Turm. Und die andere Darstellerin hat gesagt, ich will das gar nicht, kann da nicht hoch auf den Turm. Das heißt, bei ihr sieht die Szene ganz anders aus, weil sie eben gesagt hat, kann mich da gar nicht hochsetzen, es ist mir zu hoch und er ist ja nun auch wirklich sehr hoch.
Okay, da gibt es quasi auch direkt Unterschiede.
Ja.
Genau. Ja. Interessant. wenn jetzt Leute sagen, das möchte ich mir auch mal anschauen, was sind denn die Möglichkeiten?
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt nächster Spielzeit. Diese Spielzeit, ne, ist das schon ausverkauft, aber wir spielen das jetzt wie immer 3 Jahre und das wird, glaube ich, viel laufen. Wir werden das gleich wir werden es dann August, September und Oktober jeden Monat einmal spielen. Da wir erneuern unseren Spielplan ja jeden Monat einmal und da kann man einfach schauen, ob was frei ist. Mhm. Aber das ist ja kein Foyerstück. Ne? Wir hatten es ja letztens bei der Anleitung zum Unglücklichsein, da sind die Plätze ja unheimlich schnell ausverkauft, weil es eben so wenig Plätze gibt im Foyer. Aber das ist nun wieder ein großes Stück und da sind länger Plätze verfügbar.
Wir haben gerade schon gesagt, die Stücke bei euch sind oft gut. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen, zumindest die ich gesehen habe. Das finden auch andere. Wir müssen es kurz erwähnen, ihr habt einen Preis bekommen für Farm der Tiere, den Deutschen Amateurtheaterpreis. Wie viel bedeutet euch das?
Na, das ist natürlich eine tolle Auszeichnung. Wir freuen uns da unheimlich darüber. Das ist ja deutschlandweit sozusagen, werden da Sachen eingereicht. Und dann hatten wir die Information vor einem Monat bekommen, dass wir in der engeren Auswahl sind. Mhm. 15 Stücke, ne, waren dann in der engeren Auswahl und wurden dann nochmal von der Jury angeguckt. Und das ist natürlich eine Riesenauszeichnung für uns. Genau, also das ist nicht, wir freuen uns da wahnsinnig und wir gratulieren dem Fabian, der das ja nun gemacht hat und auch dem Ensemble. Toll ist, dass sie das im September dann zeigen dort vor Ort. Auch und dann eben die anderen Stücke noch sehen können. Also wir freuen uns da immer irre und machen das ja auch bewusst. Ne? Man muss sich ja für seine Preise auch bewerben und wir machen das auch oft, um auch den Darstellern die Möglichkeit zu geben, nochmal woanders zu spielen. Das ist natürlich toll, wenn sie nochmal deutschlandweit eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Also das ist schon toll. Wir freuen uns da sehr.
Das wird dann quasi auf dem zugehörigen Festival in Hamburg
im
September gezeigt.
In Hamburg ist das dann
gezeigt.
Im September, genau.
Ja. Aber hier in Erfurt gibt es auch ständig Stücke zu sehen bei euch, eigentlich jedes Wochenende. Und jetzt Elektra neu im Repertoire. Jule, haben wir irgendwas vergessen?
Nee, wir haben erstmal nichts vergessen.
Glaube ich. Gut, dann vielen Dank, dass du hier warst.
Ich danke dir
und
sehr.
Ich weiß nicht, hast du jetzt schon ein neues Stück für dich in der Pipeline oder sind erstmal andere
Ich werde das neue Jugendstück machen mit dem Kollegen Steffen Wilhelm, der aber im August eine neue Premiere hat und da werde ich dann vielleicht wieder auftauchen hier zusammen mit dem Willi. 39 Stufen, eine Gaunerkomödie macht er zusammen mit Matthias Thieme. Das ist also die neuerliche Premiere, die jetzt ansteht.
Spätestens dann hören wir uns wieder. Ich freue mich darauf.
Mach's gut. Mach's gut, tschüssi.